Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Kriege, Krisen und Gewalt. Wie erklären wir es den Kindern? Wie reden wir darüber? Wie versuchen wir dennoch etwas Positives zu vermitteln, auch wenn es gerade ganz besonders schwierig ist? Wir sehen es ja. Also nicht nur die Klimakrise, die uns ja schon seit langem beschäftigt, natürlich auch Terror, Krieg. Und schon Erwachsene fühlen sich ja immer mal wieder von der Nachrichtenlage, von der zum Teil auch bedrückenden Nachrichtenlage überfordert. Aber wie wirken diese Berichte, diese Bilder auf Kinder und Jugendliche? Wie viel Information verkraften sie? Was können Familie, was kann auch die Schule tun, um sie zu stärken? Kinder und Jugendliche, vor allem natürlich die Kinder. Bei den Jugendlichen ist dann ja tatsächlich vielleicht auch der Einfluss der Erwachsenen nicht mehr ganz so groß. Wir wollen von Ihnen Ihre ganz eigenen Erfahrungen hören. Wie Kindern die Welt so erklären, dass sie vielleicht nicht allzu grau wirkt. Wie viel Information vertragen Sie? Ab welchem Alter vertragen Sie was? Wie offen und ehrlich umgehen, auch in Familien, mit einer schwierigen politischen Situation, mit Krieg, mit Terror, mit Gewalt und natürlich auch Kinder, Jugendliche, ruft an, erzählt, was euch beschäftigt und ob ihr die Erwachsenen überhaupt braucht für die Verarbeitung von solchen Lagen, solchen Situationen, solchen Krisen und von Gewalt und Terror, was uns eben ja jeden Tag erreicht. Nicht nur über die klassischen traditionellen redaktionellen Medien, sondern natürlich auch ganz viel über Social Media. Ganz klar, das ist ja die Hauptquelle für Kinder und Jugendliche. TikTok, Instagram und Snapchat, viele andere mehr. Rufen Sie uns an. 0800-2254-2254. 0800-2254-2254. Oder schreiben Sie gerne oder schreibt gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich weiß, E-Mails sind für Kinder und Jugendliche etwas aus, ich weiß nicht, aus einem gefühlt aus dem Mittelalter. Aber das ist der Weg, womit man uns am besten erreichen kann. Schreibt uns bitte gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bitte, Kinder, Jugendliche, nutzt diese uralte Form, die uns aber ganz sicher auch erreicht. Und ich freue mich, zwei Experten, Expertinnen hier bei mir zu haben, beziehungsweise über Studioleitung verbunden zu sein. Mit Elisabeth Raffauf, sie ist Psychologin und Autorin, unter anderem eines vor kurzem erst erschienenen Ratgebers, Wann ist endlich Frieden? Antworten auf Kinderfragen zu Krieg, Gewalt, Flucht und Versöhnung. Und ich freue mich, mit ihr ins Gespräch zu sein und dass Sie auch mit ihr ins Gespräch kommen können. Schönen guten Morgen, Frau Raffauf.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Und Michael Gurt ist in München über Internetleitung zugeschaltet. Medienpädagoge vom Institut für Medienpädagogik in München, ist unter anderem auch verantwortlich für den Elternratgeber Flimmo. Das ist ein Portal, ein Medienkompetenzportal, was viele Inhalte durchforstet, YouTube, Mediatheken, Streamingdienste, um auch Eltern Tipps zu geben, was gut ist für Kinder und Jugendliche. Schönen guten Morgen auch an Sie, Herr Gurt.
Guten Morgen.
Vielleicht beginnen wir mal mit dem Positiven. Also es wird ja natürlich immer mit dem Blick auf die Welt viel auch über Krieg, Terror und Gewalt gesprochen. Aber manchmal, immer wieder gibt es ja auch Lichtblicke, wie zum Beispiel jetzt im Nahostkrieg. Wir sehen eine Waffenruhe, wir sehen Geiselfreilassungen. Das ist ja erstmal etwas Positives. Es ist genau das, was man auch als Eltern ganz aktiv ansprechen sollte. Schau, da bewegt sich was, da gibt es vielleicht sogar eine Lösung, da ist vielleicht sogar Frieden in Sicht, Elisabeth Raffauf.
Auf jeden Fall bei Kindern, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist das für, das ist ja total wichtig, dass man irgendwie auch mal sagt, da ist richtig, da passiert auch was Gutes. Also wir brauchen ja alle Hoffnung und die Kinder natürlich auch.
Ja gut, wie vermittelt man etwas Positives?
Sehe ich auch so. Also gerade wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man den Kindern so schreckliche Nachrichten wie jetzt Kriege und Katastrophen vermitteln oder wie nehme ich da Bezug drauf, ist es sicher einerseits richtig, dass die Fragen der Kinder da auch ernst zu nehmen und auch drauf einzugehen und das auch zu adressieren. Je nach Alter natürlich unterschiedlich intensiv. Aber diesen Aspekt, auch positive Entwicklungen oder auch Versuche, die Situation zu verbessern, auf unterschiedlichen Ebenen da mit einzubeziehen und das aktiv an die Kinder auch heranzutragen, halte ich für ganz entscheidend.
Und auch ganz aktiv ansprechen, Frau Raffauf, dass man eben genau das aufgreift, auch wenn die Kinder vielleicht erstmal gar nicht die Frage haben oder es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, zu sagen, hey, schau mal, da bewegt sich was.
Das kann man auf jeden Fall machen, aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass die Kinder vielleicht dann irgendwie gar nicht so interessiert sind und dann muss man ihnen das natürlich nicht aufdrängen. Aber wenn was Positives passiert ist, Schaden tut das auf keinen Fall.
Elisabeth Raffauf, klar, wir müssen immer natürlich von unterschiedlichem Alter ausgehen. Ich habe ihr Buch hier vor mir, das ist ab 7 Jahren. Das ändert sich ja immer von Jahr zu Jahr. Natürlich, wie Kinder, Jugendliche auch die Welt wahrnehmen, wie sie sie verarbeiten können. Aber was beschäftigt eigentlich, ich sag mal, Kinder so im Alter von 8, 9, 10 Jahren, wenn sie auf die Welt schauen?
Erstmal kriegen die ja ganz viel mit, was auch die Erwachsenen ausstrahlen und worüber die reden. Und die beschäftigt zum Beispiel auch, wenn die Eltern irgendwie so unruhig sind oder aufgeregt sind, dann merken die, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders. Und dann beschäftigt sie natürlich auch, was sie mitbekommen. Und schon 4-Jährige fragen Eltern, sag mal, was ist eigentlich Krieg? Weil sie das irgendwie aufgeschnappt haben. Also es beschäftigt sie, was um sie herum passiert, und es beschäftigt sie natürlich, was Eltern sich auch für Sorgen machen. Und was natürlich beschäftigt sie auch die Frage, kann das auch bei uns passieren? Oder eine wichtige Frage, die Kinder und Jugendliche beschäftigt, ist, warum machen Menschen das?
Es geht ja nochmal gleich um grundsätzliche Fragen, ne? Es geht nicht unbedingt um konkrete Gründe, warum eben Kriege vor Ort entstehen, aus welchen politischen Verhältnissen, welche Gruppen da aufeinandertreffen, sondern es geht um allgemeine Fragen, es wird dann so verallgemeinert, es geht gleich um den Menschen als Ganzes sozusagen?
Ja, es geht ja um das Gefühl. Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass Menschen anderen Menschen Gewalt antun. Als Kind, ich weiß, dass man mal sich raufen kann oder so, aber das, was da passiert, hat ja eine ganz andere Dimension, und das kriegen auch Kinder mit und haben, wie die meisten Erwachsenen, auch die Frage, wie kann man einander sowas antun? Also es geht um das Gefühl ganz viel, ja.
Und auch um die Frage, wie nah kann mir das kommen? Zum Beispiel der Krieg gegen die Ukraine. Die Ukraine ist nicht weit von Deutschland. Also ihr habt das auch von Kindern im Umfeld gehört, ob der Krieg auch nach Deutschland kommen kann. Ist das etwas, was Sie beschäftigt?
Das fragen Sie. Also ich war, als der Ukraine-Krieg anfing, war ich im Bayerischen Rundfunk. Da haben auch Kinder angerufen. Da rief ein Kind an und sagte, kommt der Krieg auch nach Schweinfurt? Das ist ja im Sendegebiet des Bayerischen Rundfunks. Ja, ja. Und natürlich wollen die das wissen. Das wollen die auch von ihren Eltern wissen. Was passiert mit mir und mit uns? Wie können wir uns schützen? Und kannst du mich schützen? Oder wer schützt mich überhaupt?
Michael Gurte, was ist Ihre Erfahrung? Was beschäftigt Kinder, wenn sie auf eben solche Konflikte, auf Kriege schauen?
Also es ist ganz klar, dass die Kinder natürlich noch viel sensibler auf solche Krisen, Kriege und Katastrophen reagieren, weil sie das Gesehene oder das Gehörte auf sich beziehen, auf ihre Lebenswirklichkeit, auf ihre Welt. Und das sind dann Ängste, dass eben die eigene Familie oder sie selbst betroffen sein können, dass der Krieg eben, wie gesagt, zu uns kommt oder dass Flutkatastrophen oder ähnliches, Umweltkatastrophen sie direkt betreffen. Das kann einfach schnell Ängste hervorbringen. Und ich denke, für Eltern ist es ganz zentral, dass sie diese Ängste und diese Sorgen ernst nehmen und auch wirklich sich darauf einlassen, was die Kinder dann mitbringen oder was man da wahrnehmen kann als Eltern. Es ist ja zum Teil eben so, je nach Alter der Kinder und auch je nach Persönlichkeit, dass sie sehr unterschiedlich mit solchen Situationen umgehen und auch das unterschiedlich kommunizieren. Eher zurückhaltende, schüchterne Kinder werden vielleicht gar nicht von sich aus dann Fragen stellen. Aber man sollte eben als Eltern, glaube ich, sehr genau im Blick haben, gibt es da Signale, dass sie was umtreibt, ja, also wird im Spiel zum Beispiel dann Krieg oder Flüchtlingsszenarien oder was auch immer thematisiert, oder gibt es da, wird bei den Kinderbildern, dann tauchen da plötzlich Raketen auf oder dass Eltern einfach da genauer hinschauen, um das mitzubekommen, welche Sorgen und Ängste die Kinder mit sich tragen, um da einfach entsprechend reagieren zu können.
Also immer warten auf Signale von Kindern, Elisabeth Raffauf?
Nee, auf keinen Fall. Das hat Herr Gurt, glaube ich, auch gar nicht gemeint, sondern dass man wirklich auf Signale achtet, und auch, man kann ja auch manchmal fragen, ob man fragen darf. Also wenn man jetzt nicht so ganz sicher ist.
Also das Kind fragen, ob man das
genau,
fragen darf.
Ja, genau. Beschäftigt dich das? Oder habt ihr in der Schule darüber gesprochen oder hast du was
gehört?
Also aktiv
dann doch ansprechen, ne?
Ja, fragen. Und wenn man dann merkt, nein, das beschäftigt mein Kind gar nicht, dann muss man dem ja auch kein Gespräch aufdringen. Also, also keine Vorträge halten und auch nicht von sich aus jetzt irgendwelche Szenarien den Kindern ausmalen, die gar nicht im Kopf haben. Aber das kann man ja vorsichtig auch erfragen. Wie ist es denn, wo stehst du gerade, ne? Und dann werden die Kinder schon, wird man schon merken, wollen die lieber spielen oder wollen die was wissen? Also manchmal wollen die auch einfach eine Sache wissen. was ist die NATO? Die haben irgendwie gehört, NATO, was ist die NATO? Und dann wollen die wieder spielen und das irgendwie aufgreifen, dann ist aber auch gut.
Also ein kurzes Detail, eine Information klären und dann weiter.
Unter Umständen, ja, je nachdem, was sie wollen. Wenn die Kinder dann Fragen haben oder wenn sie auch von sich aus kommen, natürlich, wenn die sagen, was mache ich denn, ich habe so eine Angst, dann ist das natürlich erstmal ein großer Vertrauensbeweis, dass sie den Eltern das mitteilen können. Und dann ist es wichtig zu gucken, was machen wir denn, wenn wir Angst haben.
Und dann ja, ist natürlich das eine, wie man mit den Informationen umgeht, die man vielleicht auch in der Familie, wenn man das Radio hört oder der Fernseher läuft oder man ist eben im Netz und schaut sich als Erwachsener etwas an und die Kinder kriegen etwas mit. Aber wie ist es, wenn die Kinder selber etwas konsumieren, ohne die direkte Kontrolle der Erwachsenen? Das beginnt dann ja schon, wenn sie vielleicht 10, 11 oder 12 sind und dann das erste Smartphone bekommen, je nachdem, wie die Eltern es jeweils halten und dann selber Zugriff haben auf diese Informationen. Da ist man ja eigentlich als Eltern schon zu großen Teilen raus, Herr Gurt, oder?
Ja, also Sie sagen völlig richtig, das erste eigene Smartphone ist da dann natürlich ein Einschnitt. Da ändert sich vieles. Die Kinder entdecken dann eben ihre Kanäle mit Social Media, TikTok, TikTok, Instagram, YouTube und ähnliches. Und für die Eltern wird es dann natürlich deutlich schwieriger, da noch Einfluss zu nehmen oder sich auch überhaupt schlau zu machen. Was sind das für Angebote, die da den Kindern dann begegnen? Umso wichtiger, glaube ich, ist es, zum einen schon zum Start, wenn eben zum Beispiel das erste eigene Smartphone angeschafft wird, da auch mal über Regeln zu sprechen oder wie wird das verwendet, ja, welche Dienste dürfen da installiert werden auf dem Gerät, wie gehe ich mit zum Beispiel TikTok um, das ja eigentlich erst ab 13 vom Anbieter aus erst ab 13 sozusagen freigegeben ist.
Ja, ganz theoretisch. Ja.
Genau, theoretisch natürlich. Wir wissen, dass auch Grundschulkinder TikTok schon intensiv nutzen und das ist natürlich auch ein interessantes und spannendes Erlebnis da, sich Tanzvideos anzuschauen oder selber auch sich da ja kreativ auszuleben. Das ist ganz klar. Attraktiv ist es. Aber es ist eben auch ein Medium, wo zum Beispiel Kriegsbilder auch sehr ungefiltert dann auf die Kinder und Jugendlichen einprasseln können. Das ist eben der ja, spezifischen Ästhetik geschuldet. TikTok-Clips sind sehr, sehr kurz, oft eben sehr emotional mit Musik unterlegt und entsprechend da auch die Gefahr, dass eben, ja, sehr, sehr gefärbte Informationen bis hin zur Propaganda dann den Kindern präsentiert werden. Und Kinder und Jugendlichen brauchen da im Prinzip auch eine Kompetenz oder müssen eine Kompetenz entwickeln, damit auch umzugehen. Also einerseits eben dieser Aspekt, ja, Überforderung, wenn tatsächlich dann Bilder oder Szenen aus Kriegsgebieten zu sehen sind, aber auf der anderen Seite auch eine kritische Wahrnehmung, ein kritisches Bewusstsein, dass da eben viel auch an Falschinformationen, Fake News und Propaganda unterwegs ist. Und hier wäre es auf jeden Fall wichtig, dass Eltern versuchen, auch sich da einzuklinken und gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen eben sich das anzugucken und da drüber zu sprechen, wie beurteile ich das, kann das überhaupt wahr sein, ist das hier vielleicht eine Information, die wir nochmal überprüfen können, den Kindern da ein Stück weit Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, da auch kritisch mit solchen Quellen und solchen Diensten umzugehen.
Aber worauf kommt es da genau an? Also, dass man beginnt als Eltern das dann zu bewerten, einzuschätzen, seine Meinung dazu zu sagen oder sollte man eher versuchen, nüchtern zu bleiben und auch Fragen an ein TikTok-Video zu stellen zum Beispiel?
Würde ich sagen, ja, also es ist erfahrungsgemäß nicht zielführend in der Erziehung, wenn man sozusagen diese Vorlieben oder diese Interessen, diese Zugänge von den Kindern abwertet oder sagt hier, das ist doch eh alles Quatsch oder das kannst du ja wohl nicht ernsthaft als Information verbuchen. Wichtig ist es, denke ich, im Austausch zu sein, also sich einerseits von den Kindern erklären zu lassen, was ist da Ihr Zugang? Wie verstehen Sie das? Was interessiert Sie da dran? Warum ist das für Sie auch so wichtig? Ja, also inwiefern ist das so Teil Ihrer Kommunikation und Austauschmöglichkeit mit anderen und Informationsquelle, um dann wirklich im Detail auch drauf zu schauen und Ihnen mit Ihnen gemeinsam zu gucken, wie ist das denn gemacht? Woran könnte ich denn jetzt sehen, ob das auch wirklich Bilder aus dem jeweiligen Kriegsgebiet ist? Oder ist das Bild vielleicht aus einem anderen Kontext oder der Clip und wurde hier eingebaut? Also wir haben alle die Geschichten oder wir konnten alle eben sehen, dass zum Beispiel im Ukraine-Konflikt auch Bilder und Szenen aus Computerspielen verwendet wurden, um dann bestimmte Botschaften zu vermitteln oder Propaganda zu vertreiben. Also da wirklich gemeinsam mit den Kindern sich genauer anzugucken, was passiert und versuchen, ja, auch selber Kriterien zu entwickeln.
Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren eigenen Erfahrungen. 0800 2254 2254, Kriege, Krisen und Gewalt. Wie erklären wir es den Kindern? Und aus Hechingen in der Nähe von Tübingen ruft Dietmar Jacobi an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich habe schon große Kinder, ich kann das aber auch kleinen Kindern erklären. Man kann es, glaube ich, sogar auch sehr kleinen Kindern erklären, weil das Wissen ist eigentlich so einfach. Und ich erkläre Kindern einfach, wie Kriege entstehen. Das hört sich jetzt verrückt an, aber man kann das tatsächlich auf den Punkt bringen.
Wie erklären Sie es denn? Also Elisabeth Raffauf hat das ja in ihrem Buch, bin ich gespannt, ich glaube, sie
ist jetzt auch gespannt. Meinung, ja. Ja, in ihrer Meinung.
Weil das Buch, was jetzt gerade von ihr erschienen ist, Wann ist endlich Frieden, da geht es ganz viel, natürlich, ja, der Titel sagt es schon, um Kriege, wie Kriege entstehen, was in Kriegen erlaubt ist überhaupt, wie Konflikte auch entstehen. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben erwachsene Kinder, haben Sie gesagt, aber
ich
auch kleinere.
Erwachsene Kinder,
ja, aber auch Enkel?
Ich habe einen Enkel, noch keine. Mhm. Aber ich beschäftige mich natürlich auch dauernd mit Kindern, weil ich eigentlich versuche, dieses Wissen in die Öffentlichkeit zu bringen und auch dazu das Wissen so einfach gestalten muss, dass es eigentlich auch verstanden wird.
Wie erklären Sie denn Kriege Kindern? Sagen wir mal einem 8-Jährigen oder einer 9-Jährigen.
Ja, ich erkläre, dass es ein Prinzip gibt, das vorherrscht in der Welt, nachdem eigentlich alles funktioniert. Das ist etwas ziemlich Erstaunliches, also man muss das zuerst mal erklären. Und man kann es eigentlich ganz einfach machen, indem man sagt, viele Menschen produzieren täglich oder machen täglich ein bisschen etwas Ungerechtes. Und dieses Ungerechte fällt ihnen nicht so auf. Sie verdrängen das auch. Wir sind ja alle eigentlich Menschen, die anderen nichts Böses tun möchten. Und deswegen, sobald etwas schief geht, verdrängen wir das gerne. Also das Schuldverdrängen ist ein ganz, ganz wichtiges in unserer Welt und das schon ziemlich lange. Das weiß auch jeder von sich selber. Aber damit ist ja etwas, was Ungutes entstanden ist, nicht aus der Welt. Und es entstehen ja nicht nur Vor- und Nachteile für Beteiligte, sondern es entstehen dann auch Gefühle, Schuld, Ängste. Es entsteht vor allen Dingen Macht und Ohnmacht. Und das sind so Dinge, Aspekte, die auch die Friedensforschung bislang nicht berücksichtigt hat. Also es ist etwas so, wenn wir nach einem Tsunami Geld spenden, und es kommen dann ganz viel Geld zusammen, weil viele Einzelne Geld gespendet haben, dann tun die ja alle etwas Gleiches. Und so passiert das auch mit dem Verhalten von Menschen. Also wenn ganz viele Menschen täglich Ungerechtigkeiten produzieren und ihre Schuld verdrängen, dann entsteht damit etwas. Und was entsteht? Es entstehen Machthierarchien, die benutzt werden von Leuten, die an die Macht kommen möchten, die eigentlich im Grunde genommen etwas Gutes tun möchten für andere, aber natürlich auch für sich. Und so muss man das dann einfach erklären.
Es klingt natürlich so, ein bisschen auch nach vielen, sage ich mal, negativen Energien, um es mal so auszudrücken, die vielleicht gerade bei Kleinkindern gar nicht so einfach zu vermitteln sind, dass es vielleicht doch so etwas gibt wie Streben nach Macht, Streben nach Unterdrückung, Streben nach, dass man eben bestimmte Minderheiten vielleicht nicht respektiert oder eben an Frieden nicht interessiert ist. Also vielleicht sowas wie Gut und Böse vielleicht sogar, um es mal etwas zu vereinfachen.
Ja, natürlich. Ja. Aber es ist ja da, das Gute und das Böse entsteht. Und es entstehen eben auch Dinge, die dann irgendwann eben in Gewalt eskalieren. Mhm. Ja? Und wir wollen ja den Kindern erklären, wie eskaliert Gewalt? Wie kommt es zu Frustrationen? Die Bad News sind ja voll mit all diesen Dingen. Wie entstehen Frustrationen? Wie entsteht Aggressivität? Wie kommt es dazu, dass Menschen resignieren? Wir leben es ja auch ständig, Menschen bringen sich um, Menschen laufen Amok. So viele Dinge passieren in der Welt und je älter Kinder werden, desto mehr interessieren sie sich auch dafür.
Ja. Elisabeth Raffauf, welche Erfahrungen machen Sie? Und also, Sie haben sie auch versucht mit Ihrem Buch und Sie haben selber auch Erfahrungen. Sie sind auch Ratgeberin zum Beispiel für die Sendung Logo. Also wie kann man denn Kindern tatsächlich erklären, dass es, ich sag mal, ja, also Gut und Böse, wie gesagt, ist jetzt wirklich ein bisschen schwarz-weiß, aber dass es so etwas gibt wie etwas Schlechtes, etwas Negatives, etwas, was Konflikte heraufbeschwört und was vermutlich einfach zu dieser Welt und zu dieser Menschheit gehört.
Also erstmal, Herr Jacobi, vielen Dank. Das ist eine sehr philosophische und psychologische Herangehensweise. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ich denke, wenn ich an kleine Kinder denke, dann denke ich daran, wie ist das, wenn man jetzt etwas will, eine Sache gerne möchte und man kann das nicht mit Worten durchsetzen. Und manche Menschen haben das nicht gelernt, mit Worten sich auseinanderzusetzen und sich konstruktiv zu streiten. Und dann haben gelernt, wenn man was will und das nicht kriegt, dann muss man Gewalt anwenden. Und dann tun die das auch. Also so erkläre ich das erstmal auch so relativ einfach, dass eben, das hat natürlich damit zu tun, wie sind wir auch groß geworden? Haben wir gelernt, unsere Aggressionen und unsere Wut und die Gefühle, die jeder Mensch kennt, irgendwie zu kanalisieren? Also gibt es zum Beispiel in Schulen Toberäume, wo man mal so richtig seine Wut rauslassen kann? Oder ist zu Hause auch, wird nicht sofort gesagt, du darfst nicht wütend sein, sondern kriegt die Wut einen Platz und wird dann gleichzeitig auch gelehrt, wie kann man denn mit wütenden Gefühlen anders umgehen, als indem man Gewalt anwendet?
Also vielleicht auch schon so ein bisschen, ich sag mal, Gewalt und Krisen- und Konfliktprävention betreiben, wenn man Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Kriege erklärt?
Auf jeden Fall, ja. Das fängt ja ganz früh an, dass man irgendwie lernt, wie kann man gut mit diesen schwierigen, wütenden, aggressiven Gefühlen umgeht, die jeder Mensch hat. Und wenn man da früh lernt, dass das erstmal sein darf, dass das einen Platz braucht und dass es aber nicht der Weg ist, dann draufzuhauen, sondern zu gucken, welche Wege gibt es sonst, dann ist das eine super Prävention.
Verständigen. Und Wissen ist natürlich auch etwas, was Macht und Ohnmacht auslöst. Menschen, die sich nicht gut artikulieren können, die sich nicht verständigen können, die haben im Grunde genommen eine Wissensohnmacht. Und da muss man viel tun. Und das Einfachste wäre, und darum kämpfe ich eigentlich schon lange mit sehr vielen Veröffentlichungen, auch über Facebook, Internet und so weiter. Ich bin übrigens Konfliktmanager von Beruf. Ich bin und Rechtsjournalist und arbeite seit vielen Jahren in diesem Metier. Ich habe eine Rechtshilfeorganisation gegründet, weil Gewalt gipfelt ja immer eigentlich dann in Rechtsauseinandersetzungen, die eigentlich zu den schwierigsten dann zählen. Und da habe ich sehr viel Erfolg gehabt damit und habe mich dann nach diesen großen Erfolgen eigentlich dazu entschlossen, Massenaufklärung zu betreiben. Und ich erlebe aber, dass auch bei unter erwachsenen, intelligenten Menschen oft das Wissen gar nicht da ist. Und ich habe es vorhin im Gespräch mit der ersten Dame vom Rundfunk schon gesagt, ChatGPT bestätigt mein Wissen. Ich habe etliche Unterhaltungen mit ChatGPT geführt und die haben das nicht einfach so ohne weiteres bestätigt, also diese KI, sondern ich musste sie auf Fehler hinweisen, auf Irrtümer, auf Denkfehler. Und dann hat die auch tatsächlich ihre Aussagen korrigiert und am Schluss festgestellt, Menschenskind, man kann da wirklich sehr viel machen, indem man einfach dieses Prinzip beachtet. Und dieses Prinzip ist so einfach. Ich nenne das auch die Regieanweisung des Unbegreiflichen. Es ist im Grunde genommen ein Masterplan unserer Welt. Und ich nenne das gerne das große Klein mal zwei, weil man das eigentlich auch Kindern beibringen könnte und auch sollte, bevor sie sich mit dem kleinen Einmaleins beschäftigen.
Ja, Dietmar Jacobi, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, wünsche viel Erfolg auch bei Ihren Kommunikationsanstrengungen und bei Ihren möglichen Konfliktlösungen. Viele Grüße nach Hechingen bei Tübingen. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Und schönes Wochenende wünsche ich. Tatsächlich, das ist eine Frage, die natürlich viele beschäftigt. Michael Gurt, Medienpädagoge in München. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die vermutlich einfach zur Menschheitsgeschichte dazugehören, nämlich Gewalt, Konflikte, Machtkämpfe. Wie realistisch letztlich geht man damit um, dass man Kindern auch ab einem bestimmten Alter erklären muss, es ist nicht alles gut in dieser Welt und es wird auch nicht alles gut in dieser Welt.
Wichtiger Punkt, wenn wir eben im Altersverlauf schauen, ab welchem Alter sich die Kinder dann eben über den eigenen Tellerrand auch hinaus mehr interessieren und wissen wollen, wie funktioniert auch Welt, also wie, ne, welche Gründe liegen für bestimmte Konflikte vor oder was ist da, wie ist was entstanden? Jetzt ist ja aktuelles Beispiel im Nahen Osten einfach auch eine sehr lange Geschichte der Gewalt und Auseinandersetzung. Und ich denke, die Erwachsenen, die Bezugspersonen, die Eltern haben ja da auch die Verantwortung, den Kindern dann in dem Alter, wo sie sich dann eben auch intensiver damit beschäftigen wollen, da auch Hilfestellung zu geben. Also das kann zum Beispiel sein, dass man als Eltern gemeinsam schaut mit den Kindern, was sind denn auch gute Informationsquellen für dich, ja, also wie, wo finde ich auch gut aufbereitetes Wissen, was den Kindern dann helfen kann, Dinge zu verstehen oder nachzuvollziehen, weil sie zum Beispiel Hintergrundinformationen bekommen oder die Infos eben auch auf sie zugeschnitten werden. Also da gibt es ganz tolle Angebote, wurde gerade ja schon genannt, auch Logo als Nachrichtensendung für Kinder, die genau das macht, nämlich die negativen negativen Fakten nicht unter den Tisch fallen lässt, sondern auch gerade in Konflikt- und Krisenfällen den Kindern die Möglichkeit gibt, Dinge zu verstehen, nachzuvollziehen, weil eben einerseits darauf geachtet wird, dass die von der Sprache und von dem ganzen Veranschaulichung und der ganzen Inszenierung der Informationen, dass eben altersgemäß passiert, dass auf drastische Bilder verzichtet wird und aber auch sozusagen Fäden verknüpft werden und Hintergrundwissen vermittelt wird und nicht einfach vorausgesetzt wird, was es bei Nachrichten oder bei so Berichterstattungen dann für Erwachsenen oft so schwer macht, das nachzuvollziehen, ja, weil eben ein schon großes Wissen vorausgesetzt wird. Also, und da gibt es ganz tolle Angebote, eben auch über Logo hinaus mit 9,5 oder der Checker-Reihe oder im wunderbaren Doku-Format Schau in meine Welt auch, die nochmal diese Kinderperspektive ins Zentrum rückt und da zeigt, was Kinder zum Beispiel in Konfliktregionen erleben und wie sie damit umgehen, aber auch positive Seiten dann vielleicht zeigt, also nicht nur die Probleme anspricht, sondern auch wie Kinder dann mit Situationen umgehen oder wo sie auch Unterstützung bekommen, um da auch positive Botschaften zu vermitteln. Also ich denke, das sind wichtige Anknüpfungspunkte, die die Eltern auch gut unterstützen können, den Kindern da ein Stück weit mehr Wissen und auch zugänglicher zu machen.
Ja, dann nenne ich mal das Stichwort Flimmo. Das ist nämlich genau das Portal, was Sie ja auch betreuen, da vom Institut für Medienpädagogik München. Da mache ich jetzt keine Werbung für einen kommerziellen Anbieter, sondern das ist eben wirklich auch von den Landesmedienanstalten so eine Medienkompetenzinitiative, würde ich es vielleicht nennen, wo man vieles erfahren kann, wo Sie auch aktuelle Angebote durchforsten. Nein, ich meine, Sie können natürlich nicht alles, klar, YouTube ist unendlich, aber dass sie sich wichtige Angebote anschauen, genau. Streamingdienste. Was ist so ihre Bandbreite dort? Wie kann man sich da informieren? Als Eltern, aber vielleicht auch als Kind oder Jugendlicher, vielleicht möchte man das ja auch.
Ja, tun. Also wir versuchen, möglichst viel abzudecken, was Kinder heutzutage sehen, zwischen 3 und 13 Jahren oder was sie sehen wollen. Wir haben eben im Programm nach wie vor das lineare TV, also das ganz klassische Fernsehen, aber mittlerweile auch natürlich Streaming.
Das wäre dann für die Großeltern, oder das lineare Fernsehen?
Es soll ja immer noch Familien geben, wo auch Fernsehen geschaut wird im klassischen Sinne, aber es wird in vielen Familien natürlich auch auf Streamingdienste wie Netflix oder Disney Plus oder Amazon zurückgegriffen. In vielen Familien ist von sehr klein auf YouTube natürlich ein Thema. Da geht's los mit den beliebtesten Kinderliedern und bei den Älteren sind es dann die Influencer, die natürlich auch auf TikTok und Instagram dann bespielt werden. Kino ist auch ein Bereich, den wir da abdecken. Also wir versuchen wirklich so viel wie möglich einzubeziehen und den Eltern einerseits einen schnellen Überblick zu geben. Also wir geben auch pädagogische Einschätzungen und machen das mit einem Ampelsystem, damit die Eltern das auch schnell, ja, sich schnell orientieren können, was denn für das jeweilige Kind und das jeweilige Alter gut geeignet ist oder wo man vielleicht genauer hinschauen sollte und was vielleicht eher nicht geeignet ist. Also da diese Orientierung und darüber hinaus eben einen Ratgeberbereich, wo wir so grundsätzliche Fragen der Medienerziehung in der Familie thematisieren, aber auch bestimmte Aspekte. Und der Umgang mit so Krisenberichterstattung, leider haben wir da mittlerweile Routine bekommen. Also es ist ja gefühlt, so eine Krise hat sich der anderen, hat kurz hintereinander da auf uns eingeprasselt. Yeah. Und das ist aber, wie wir festgestellt haben, für unser Angebot ganz zentral, weil die Eltern natürlich, gerade wenn es dann darum geht, ja, Corona oder Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, was mache ich da, wie kann ich die Kinder unterstützen? Und da bieten wir eben dann einerseits so grundsätzliche Tipps und Handlungsanregungen für Eltern, aber auch eine Zusammenstellung von Material yeah. und Angeboten und Infos.
Und genau.
Genau, die yeah. dann helfen können.
Kriege, Krisen und Gewalt, wie erklären wir es den Kindern? Das ist die Frage, die uns beschäftigt, gerade jetzt, wenn wir zum Beispiel Richtung Nahostkrieg schauen. Klar, das sind natürlich Konflikte, die viele beschäftigen, die Erwachsenen beschäftigen, wo es auch schon Streit innerhalb der Familien gibt, auch innerhalb von Erwachsenen natürlich Streit gibt. Gerade beim Nahostkrieg, das erleben wir ja auch, oder zum Teil eben auch Auseinandersetzungen auf der Straße, Demonstrationen, vielleicht auch auf dem Schulhof oder vieles andere mehr. Das hat nochmal eine ganz besondere Qualität und wir wollen von Ihnen wissen, welche Erfahrungen machen Sie damit, wenn Sie mit Kindern, Jugendlichen darüber sprechen, wie erklärt man zum Beispiel den Nahostkrieg, wenn man mit 7- oder 8-Jährigen spricht darüber, wenn Sie davon erfahren. Elisabeth Raffauf ist bei uns Psychologin und Autorin eines Ratgebers, Wann ist endlich Frieden? Oder auch Michael Gurt, der Medienpädagoge. Also wenn es um ganz konkrete Dinge geht, wenn man eben gefragt wird nach Gründen für einen Konflikt oder für einen Krieg und wenn das Kind, der Jugendliche, vielleicht auch eine Art Positionierung erwartet. Was ist gut, was ist böse, auf welcher Seite steht man? Wie stark sollte man sich dort einbringen, eben auch tatsächlich politisch in der Bewertung des Vorgangs, wenn das Kind fragt, Frau Raffauf?
Naja, ich meine, die Kinder kennen ja auch die Eltern und wissen ja auch so ein bisschen, wie die ticken. Insofern hat es nicht viel Sinn, denen irgendwie was vorzuspielen. Aber es ist natürlich wichtig zu gucken, erstmal, wie kann ich denn erklären, warum es zu so Konflikten, also warum es grundsätzlich zu Konflikten kommt, nämlich, dass da Menschen sind, die eben nicht mit Worten ihre Probleme lösen und das auch nicht gelernt haben, sondern mit Gewalt. Und wenn die Kinder fragen, was denkst du denn? Wo stehst du denn? Dann kann man das ja sagen. Und man kann das natürlich auch begründen. Und man kann auch sagen, das ist meine Meinung. Es gibt natürlich Menschen, die haben eine andere Meinung.
Mhm. Aber man muss dann schon auch, man darf nicht ausweichen, oder?
Ja, ich sag mal so, die Kinder merken ja auch, wenn wir irgendwie ausweichen oder auch wenn wir so nicht die Wahrheit sagen. Ich meine, wir können ganz sicher sein, die, sagen wir mal, die Vibes, die gehen ja durch die Luft. Also wenn ich den Kindern irgendwas erzähle, was ich aber nicht finde und die merken, Mensch, mein Gefühl ist aber doch anders, du bist doch so unruhig, jetzt sag mir doch nicht, es ist alles okay zum Beispiel, ja, dann sind die Kinder ja verunsichert. Dann denken die, Mensch, kann ich jetzt meinem Gefühl nicht trauen oder sagt meine Mutter, mein Vater nicht die Wahrheit? Und meistens denken die Kinder dann, mein Gefühl ist falsch, weil die Eltern haben ja meistens recht oder die müssten es doch wissen. Also es ist schon ganz gut, wenn wir möglichst nah an der Wahrheit bleiben, sage ich mal so. Das heißt aber eben nicht, dass wir alles ausschmücken müssen oder schlimme Bilder erzeugen sollten, sondern zu sagen, ich denke so und das ist so sehe ich die Situation. Aber wir müssen es nicht übertreiben, sage ich mal. Ne? Aber wie gesagt, sie merken, wenn wir lügen.
Ja, aber woran? Das finde ich immer so hochspannend. Also woran merken Kinder, ja, dass man vielleicht nicht lügen, aber dass man vielleicht nicht alles erzählen möchte in dem Moment. Also darauf hat man doch auch Recht als Erwachsener, dass man nicht sofort mit allem rausplatzen will.
Ja, oder? und wenn ich das denke, dann kann ich das ja auch sagen. Ich kann ja auch sagen, ich will nicht gerade so viel erzählen. Das ist ja okay. Also ich muss nicht alles sagen, aber dann kann ich auch ehrlich sagen, dass ich das gerade nicht möchte. Und die Kinder merken das ja einmal an der Veränderung, weil die uns kennen. Aber die hören ja zum Beispiel dann auch woanders was anderes. Und dann merken die, da passt irgendwie was nicht zusammen. Was ist denn jetzt wahr? Und dann verunsichert sie das auch. Also wir können sicher sein, wenn wir klar und ehrlich sind, dann gibt den Kindern das einfach auch eine Sicherheit. Nämlich, dass ihr Gefühl stimmt und dass sie zu uns kommen können, wenn sie sich ängstigen und wenn sie Fragen haben.
Aber man kann auch mit den eigenen Unsicherheiten offen umgehen als Erwachsener und sagen, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht oder ich habe mir noch keine klare Meinung dazu gebildet.
Absolut, genau. Und das ist ja das Menschliche, ne, dass wir sagen können, ich weiß es nicht, aber wir können ja mal zusammen nachgucken. Wenn dich das interessiert, dann forschen wir zweimal zusammen, wo wir irgendwie Informationen dazu finden können, die okay sind.
Ja. Und vor allem Eltern sind ja nicht die einzige Quelle, logisch, sondern auch viele andere mehr. Natürlich die Peer Group, auch in der Schule. Oder vielleicht sogar schon im Kindergarten, je nachdem, welche Debatten da so geführt werden, in welchem Alter auch. Also wie ist da die Konkurrenz zwischen den Quellen? Also sind die Eltern schon, wenn es eine gute, natürlich wenn das, sag ich mal, eine gute Familienatmosphäre ist, sind die Eltern schon die Quelle Nummer eins?
Auf jeden Fall sind die Eltern sehr, sehr wichtig. Und selbst Eltern, wo die denken, Mensch, die Kinder interessieren sich ja gar nicht mehr für das, was ich sage, sondern die Peers sind wichtiger. Die sollten sich ruhig, die können sich eigentlich zurücklehnen und sagen, doch, meine Meinung ist wichtig, auch wenn die Kinder das gerade nicht zugeben. Das ist so. Also wir sind Leuchtturm und Orientierung für Kinder selbst. Wenn die Kinder dann sagen, jetzt meine ich aber genau das Gegenteil, weil ich mich ja gerade abgrenzen will, es ist trotzdem wichtig und da können wir ganz sicher sein, wir geben Orientierung.
Aus Hamburg ruft an Anna Lubrich. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Wie ist
guten
bei Morgen.
Ihnen? Genau, ich rufe an als einfach ganz normale Mutter. Und zwar hatte ich jetzt nach dem Angriff in Palästina die Situation, dass mein Sohn irgendwie abends beim Einschlafen ganz doll geweint hat. Und der ist 8 Jahre alt, geht in die 3. Klasse. Und als ich dann fragte, worum geht's denn, da sagte er, du, ich habe so Angst, der Krieg kommt bestimmt bald hierher. Und mir war das erstens gar nicht so bewusst, dass er das auf dem Schirm hatte. Das kam dann im Gespräch raus, dass er das über den Schulhof von Mitschülern mitgekriegt hat, dass es da jetzt einen neuen Konflikt gibt. Genau, und ich war dann erstmal so ein bisschen perplex und muss gestehen, ich bin jetzt nicht irgendwie geschult darin, mit meinen Kindern über sowas zu sprechen und habe das auch sonst nicht so doll auf dem Schirm gehabt, obwohl die ukrainischen Kinder da in der Klasse schon auch sind. Genau, und war dann ja einfach so ein bisschen so überrumpelt. Und
wie haben Sie es gemacht?
Ja, ich habe dann versucht, jetzt erstmal aufzudröseln, du, das ist ganz weit weg. Und also ich habe es tatsächlich im Nachhinein gedacht, okay, wahrscheinlich hätte ich es irgendwie professioneller lösen können, dass ich auch den Krieg mit einbeziehe. Aber ich habe es erstmal weggeschoben, leider. Und dann am nächsten Tag irgendwie versucht, mit ihm da auch nochmal zu sprechen und tatsächlich dann auch nochmal einen Brief an die Klassenlehrer geschrieben, ob man nicht sowas auch in den Unterricht integrieren könnte. Weil ich merke, die Kinder kriegen halt auf dem Schulhof wahnsinnig viel so Halbgares mit und wir Eltern kriegen es nicht mit, die Lehrer lassen es irgendwie laufen, das ist ein bisschen schade, finde ich.
Aber das ist ja eine super Reaktion, finde ich, dass Sie das am nächsten Tag nochmal aufgegriffen haben. Das ist ja oft so, dass die Kinder uns was fragen und wir erstmal nicht sofort irgendwie die perfekte Reaktion haben. Das müssen wir auch nicht. Wir können das auch erstmal so handeln. Sie haben es ja am nächsten Tag aufgegriffen und dann die Schule auch kontaktiert. Das ist doch schon mal wirklich super. Und man kann den Kindern natürlich, wenn die so eine Frage haben, kann man denen nicht sagen, ich garantiere dir nein, auch wenn das nicht schlimm ist in dem Falle, wenn man das sagt. Aber man kann den Kindern dann vielleicht, wenn man sich selber Gedanken gemacht hat, auch sagen, also bei uns ist das sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Krieg kommt. Wir haben Politiker, die alles tun, dass das nicht passiert. Und als der Ukraine-Krieg begann, ging es ja auch immer die Frage, was ist denn mit der NATO? Und die NATO schützt uns. Auch Drittklässler fragen schon, was ist denn eigentlich die NATO? Und da haben wir dann Ausgangspunkt. Und das muss dann nicht sofort sein. Man kann auch als Eltern erstmal sagen, ich muss mich auch erstmal schlau machen. Aber ich danke dir, dass du mir das anvertraut hast, dass du dir da so viele Sorgen machst.
Ja, genau. Und natürlich beschäftigt die Kinder das, weil ja diese ukrainischen Kinder, die kommen und gehen so ein bisschen in den Schulen,
ja.
So ein bisschen ihr Alltag ist. Aber ja, genau, es hat sich so ein bisschen so etabliert, dass sie wissen, da sind immer irgendwelche Kinder, die haben irgendeinen Krieg und deswegen war jetzt irgendwie so da noch eine Angst, da kommen jetzt vielleicht auch noch mehr oder... Ja.
Ja, aber das ist ja deren Alltag dann auch, ne? Die sehen die Kinder und dann kommen die in die Schule, dann sprechen die nicht die Sprache, die man spricht und dann fragt man sich, warum sind die denn jetzt hier? Und manche, die gehen dann wieder weg und das ist beschäftigt die Kinder natürlich und da ist es gut, darüber zu sprechen oder auch mit den Kindern zu sprechen, wie gehst du denn damit um? Wie ist denn der Kontakt in der Schule oder was möchtest du denn auch vielleicht anbieten? Also da haben die ja dann auch eine Möglichkeit, auch was zu tun, wenn man sich überlegt, das ist ja ein Thema, das erstmal ohnmächtig macht. Und wenn die Kinder aber wissen, Mensch, wenn ich das Kind anspreche oder zum Spielen auffordere oder frage, ob es irgendwas braucht, dann komme ich auch schon aus meiner eigenen Ohnmacht raus und das hilft.
Und dann haben Sie ja ukrainische Kinder dort, also Ihr Sohn, 8 Jahre haben,
genau,
Sie gesagt, ne?
Der Klasse.
Ja,
also
die dort. Ja, aber auf jeden Fall Kinder, die eben auch mit Krieg und Gewalt konfrontiert worden sind, die selber aus ihrem Land vertrieben worden sind. Wie ist denn das aufgegriffen worden in der Schule?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig, wie das aufgegriffen wurde, ob das jetzt speziell nochmal thematisiert war, weil das gab es ja vorher schon in der anderen Welle mit den anderen Kindern. Also da gibt es ja ständig irgendwelche Migrationsklassen und dann werden die Kinder umverteilt. Also ich glaube, das ist so ein Dauerthema schon bei den Kindern.
Aber wenn Kinder mit anderen Kindern, also ich bringe das mal an die Runde, Elisabeth Raffauf, Michael Gurt, konfrontiert sind, mit ihnen Kontakt haben, die eben selber auch Opfer geworden sind von Krieg und Gewalt. Welche Rolle spielt das?
Ja, ich sag mal so, die Kinder gehen in der Regel erstmal ganz normal mit denen um. Also wie sie auch mit anderen Kindern, die gucken, ist das Kind nett, möchte ich mit dem spielen, möchte ich da was mit anfangen und das ist eigentlich super. Und selbst wenn die Sprache erstmal nicht können, die kriegen das irgendwie auch hin, sich zu verständigen. Und dann machen sie sich vielleicht Gedanken, was ist mit dem Kind? Vielleicht ist das manchmal besonders traurig oder geht dann weg oder lässt sich nicht einbinden und dann wird man irgendwie verunsichert und dann kommen hoffentlich Fragen, sodass man irgendwie damit umgehen kann, auch als Lehrerin, als Eltern und denen auch was an die Hand geben kann. Wie kannst du auch auf die zugehen?
Anna Lubrich in Hamburg, ich danke Ihnen sehr und viele Grüße an Ihren Sohn.
Ja.
Tschüss, schönes Wochenende. 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat unter anderem Eva von Strahlen getan und schreibt uns hier: Unsere Kinder sind alle erwachsen und damit in einem Alter, in dem sich längst sie ihr eigenes Bild von der Welt machen. Ich kann mich allerdings daran erinnern, wie schwierig, eigentlich unmöglich es war zu erklären, warum zu Gewalt als Konfliktlösungsstrategie überhaupt gegriffen wird. Wir als Eltern haben stets versucht, ein anderes Verhalten als das auf weltpolitischer Ebene zu sehen ist, vorzuleben. Auf die Frage, warum Gewalt, konnten wir oft nur unser eigenes Unverständnis zeigen. Also manchmal sich auch wundern über die Welt, auch sich distanzieren von dem, was man erlebt, Elisabeth Raffauf, als Erwachsener?
Das kann man natürlich machen und man kann aber trotzdem diese Frage ja ernst nehmen und auch gucken, ja, warum eigentlich? Also das ist ja eine wichtige Frage. Und wenn man das psychologisch sieht, dann kann man vielleicht auch dazu kommen, sagen, vielleicht sind das Menschen, die eben nicht gelernt haben mit Liebe und nicht mit Liebe groß geworden sind und nicht mit gelernt haben, wie sie mit ihren starken Gefühlen umgehen. Also man kann einerseits sagen, ich weiß nicht, aber man kann auch dann nochmal vielleicht zusammen überlegen und auch zu einem, ja. Und natürlich gibt es ja auch Dinge, diese Frage, warum, ist ja wirklich auch eine Frage, die wir richtig, die meisten von uns nicht verstehen. Ja, also wo wir uns was erklären können, wir haben eine Erklärung und gleichzeitig denken wir, aber es ist trotzdem so unvorstellbar, dass es irgendwie sozusagen aus unserem Raum, den wir begreifen können, rausfällt. Und das können wir natürlich auch sagen, da geht es uns ähnlich wie euch. Ja?
Man muss nicht alles begründen, alles logisch machen, alles irgendwie nach Gesetzen erklären, die eben gelten, sondern sich auch Fragen stellen und auch einfach sich manchmal ärgern über die Welt als Erwachsener.
Absolut, ja. Mhm. Und auch natürlich, wir verzweifeln ja auch daran. Und dann ist es natürlich gut auch zu gucken, wie kommen wir aus der Verzweiflung auch zumindest ein kleines Stück wieder raus.
Uns ruft an Volker Lindner aus Thüringen. Das ist mir noch ein bisschen ungenau, das finden wir gleich genauer raus. Schönen guten Morgen.
Ungenau, Thüringen, in der Mitte von Deutschland.
Das stimmt, aber Thüringen ist groß. Jena, Erfurt, Gera, nee, Weimar.
Viel, viel schöner.
Noch schöner.
Eisenach,
oh. Genau. Bei der Wartburg.
Muss ein bisschen Werbung machen. Ja, yeah. Nee, obwohl es sind so viele Touristen schon hier. Wir haben schon eine Werbekampagne, das ist fast schon wieder zu voll in unserer schönen Stadt. Also, okay, ich bin auch gern Tourist, aber meistens nicht zu Hause, sondern da, wo ich selber unterwegs bin.
Also aus dem schönen Eisenach, Volker Lindner. Genau. Was sind Ihre Erfahrungen?
Ja. Meine Kinder sind schon erwachsen. Das heißt, bestimmte Fragen muss ich mir nicht mehr stellen. Und der eine hat entschieden, er wird in diese Welt keine Kinder mehr setzen. Der hat eigentlich keine Ambitionen und ist da sehr konsequent. Der andere, naja, gut. Also ich versuche mich darauf vorzubereiten, wenn mal die Enkel kommen, ja. Und bestimmte Fragen brauchte ich, als meine Kinder klein waren, gar nicht so zu beantworten. Da waren eben diese Diskussionen und diese Kriege zum Glück nicht so präsent, wie wir es jetzt aktuell haben. Ja? Und ich bin jetzt mal ein wenig ketzerisch, ja. Das hat Martin Luther ja auch in der Stadt gemacht seinerzeit. Und ich sag, wenn man selber, also ich habe ja selber mehr Fragen als Antworten, viel mehr Fragen als Antworten. Aber wenn man zum Beispiel eine pazifistische Haltung hat und sagt, ich würde mir wünschen, also meine Kinder waren nicht beim Militär, dass keiner meiner Kinder zum Militär geht, weil zum Beispiel der Opa hat damals im Zweiten Weltkrieg ein Bein verloren. Diese Grausamkeit, was ein Krieg ausmacht, was wir jeden Tag sehen, möchte ich nicht, dass das in meiner Familie vorkommt. Ich würde mir wünschen, keiner geht zum Militär. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch vorbereitet auf einen super Krisenzustand, weil keiner hat vor 3 Jahren gedacht, dass in Europa nochmal ein Krieg stattfindet, dass ein Herr, namentlich Herr Putin und auch andere bereit sind, also dieses unglaubliche Leid zu verteilen zurzeit in der Ukraine, und wir wissen nicht, ob die NATO irgendwann angegriffen wird, und wenn du dann beim Militär bist, hast du echt ein Problem. Dann sehen wir das, was passiert in Israel, Palästina, ja, nur Grausamkeiten. Das sind Konflikte, die wurden nie richtig geklärt, nie. Man hat dann was drüber gemacht, man hat Geschäfte gemacht, Hauptsache die Geschäfte brummen. Diese Zwei-Staaten-Lösung wurde nie durchgesetzt und man wusste, das bleibt ein ewiger Konflikt und es wird immer weitergetragen. So ist die Welt. Die Menschen scheinen nicht in der Lage zu sein, trotz besseren Wissens es in den Griff zu bekommen.
Ja,
die ökologische Frage, gilt das gleich, ich könnte jetzt einen riesen Vortrag halten, ja, über Geflüchtete, der Herr Erdogan, die bleiben in der Türkei. Wir möchten nicht alle Menschen hier haben, wir möchten nicht Fremde hier haben, nicht wir, sondern einige, die wir riskieren, sie krepieren und sie ertrinken im Mittelmeer. Wir lassen sie lieber in Lagern in der Türkei und schicken da Geld hin. Das sind wirklich schwierige Fragen.
Yeah.
Warum soll man nicht seine eigene Sache sagen, wenn der Krieg bei dir herkommt?
Ja, ich greife das mal. Ich greife das mal auf. Ja, ich greife das mal.
Ja, wie man Marmelade einkocht, ja, wie man eben nicht mehr global abhängig ist. Das würde ich gerne meinen Kindern mitgeben, damit wir eine Chance haben, also mal vom Schlechtesten auszugehen, um nachher das Beste zu, und wenn es besser wird, können wir uns alle freuen.
Ja, also, ich greife das mal auf, weil das geht ja weit darüber hinaus, einfach nur die Welt zu erklären und mit den Kindern darüber zu sprechen oder den Jugendlichen, sondern eben ihnen auch etwas in die Hand zu geben, wie sie vielleicht ihr Leben gestalten sollen. Michael Gurt, ist das legitim?
Ich würde da gern einen Punkt vielleicht aufgreifen, was wir vorhin schon hatten, aber den nochmal betonen, und zwar die Kinder und Jugendlichen anregen, aktiv zu werden. Also auch gerade in so Krisenzeiten oder in auch in unsicherer Zukunftsaussicht, sich wirklich aktiv damit zu beschäftigen. Das fängt bei den kleinen Kindern an, die eben zum Beispiel, wenn sie Fragen haben, natürlich an die Eltern sich wenden, aber auch sowas wie den Kummerkasten beim Kika dann adressieren können und da auch das Gefühl haben, sie werden hier gehört und sie haben da eine Anlaufstelle oder andere Redaktionen von Magazinen, also das auch zu befördern, dass Kinder lernen, ich kann mich auch selber einbringen und ich habe eine Stimme und ich kann gehört werden, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor.
Fridays for Future war ja so ein klassisches Beispiel
dafür. Klar, das ist dann das nächste große Thema. Wir machen gerade auch eine große Kinderbefragung zum Thema Klimakrise. Klimawandel, wie Kinder damit umgehen, was sie sich da aus den Medien rausziehen, aber auch wie sie selber aktiv werden. Und da haben wir ganz eindeutig gehört, ne, dass ganz viele Kinder da auch das Bedürfnis haben, sich aktiv einzubringen, weil es eben um ihre Zukunft geht. Und ich denke, gerade in Zeiten, wo es eben, ich sage jetzt mal salopp, ans mehr wieder ans Eingemachte geht, ja, wo wir uns darauf einstellen müssen, auch schwierigere Zeiten entgegenzublicken, dass wir Kinder fit machen, das sozusagen nicht in so einem Ohnmachtsgefühl stecken zu bleiben, sondern auch das Gefühl zu entwickeln, okay, ich kann mich auch einbringen, ich kann selber aktiv werden, ich kann vielleicht ein Stück weit die Welt ein bisschen besser machen. Oder ich kann zumindest mich auch aktiv informieren und da versuchen, Dinge nachzuvollziehen. Also dieses eigene Aktivsein ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger
Aber
Punkt.
Aber eben auch wie Volker Lindner, der eben seinen Kindern sagt, also ihr geht bitte nicht zur Armee.
Mei, das ist dann natürlich eine persönliche Sache, welche Werthaltungen und welche Ideale man den Kindern vermitteln will, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits die pazifistische Grundhaltung, aber es kann ja auch in Richtung gehen, eben diese Erfahrungen eines Krieges dann in der Armee, das nicht zu kriegen. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich in der Familie und mit den eigenen Kindern da auch über solche Werthaltungen und Weltbilder verständigt oder auseinandersetzt und das auch zum Thema macht, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, darf ich nochmal ganz kurz diese nationalistischen Tendenzen überall, ja, und ich meine, mir stehen die Haare zu Berge, das Wahlergebnis in Holland, ja, wir sehen ja in welchem, Viktor Orban, wir haben in Polen, hat es gerade noch geklappt, dass also wir sehen ja auch, wie sich alles so nationalistisch verhärtet, ja, und das sind Tendenzen, ich würde einfach vermitteln, es ist nicht selbstverständlich und es bleibt nicht selbstverständlich, was wir kennen, wird sich verändern. Nichts ist beständiger als die Veränderung. Und deshalb dieses immer positiv, uns wird schon und so, das ist unehrlich. Man muss sich da auch irgendwie ehrlich machen und sagen, Leute, rechnet nicht damit, dass wir noch alle in 5 Jahren mit dem Auto so rumfahren und dass wir doch das Öl bekommen und. Und das sind einfach Realitäten. Und da stark zu machen, zu sagen, aber habt keine Angst davor, bereitet euch drauf vor und bitte geht nicht zum Militär oder in irgendeine Waffenschmiede, weil das ist das Unheil, seitdem es die Menschheit gibt, ja. Und das kann man auch nicht schönreden. Also wer da eine andere Meinung hat, ich meine, klar, es gibt Militär, es ist aber traurig. Es hat noch nie irgendetwas beruhigt und irgendwas verbessert. Es hat immer nur Leid gebracht. Entschuldigung, vielleicht, das muss ich mal so deutlich sagen. Das ist einfach meine grundtiefe pazifistische Haltung und aus eigener Erfahrung.
Da würde es vielleicht auch Eltern geben,
die geflüchtet, wurde zum Krüppel geschossen, ja. Und es geht über Generationen diese Traumatisierung weiter. Wir sehen es in Palästina, wir sehen die jungen arabischen Kinder und wir sehen es bei uns. Wir wollen als Deutsche doch bitte keine Fremden haben, die dem Islam angehören. Also ein Quatsch, ja. Entschuldigung.
Ich glaube, vermutlich werden da viele Eltern auch die Frage bekommen von Kindern und Jugendlichen, inwieweit sind wir hier geschützt und inwieweit werden wir auch beschützt, zum Beispiel von einer Armee oder von der NATO. Auch das sind ja Fragen, die gestellt werden. Ne?
Für, Wenn ich da noch ganz kurz dazu sagen darf, ich finde, das ist auch wichtig, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass halt auch so Demokratie und die Werte, die wir leben, auch immer wieder neu sozusagen befüllt werden müssen und dass es da auch wichtig ist, sich dafür zu engagieren, weil wir eben gerade solche Tendenzen wie hier zum Beispiel in den Niederlanden sehen, dass eben problematische Entwicklungen im politischen Bereich da sind und entsprechend den Kindern möglichst früh auch vermitteln. Also es lohnt sich, sich zu engagieren und für die eigenen Werte auch einzustehen. So.
Und das vermitteln wir natürlich, indem wir es vorleben. Also es ist ja nicht so, dass die Kinder es jetzt für uns richten sollen, sondern das haben wir ja manchmal so das Gefühl, ihr werdet es schon machen, sondern dass wir uns an die eigene Nase packen und sagen, was können wir denn tun? Und das kriegen die Kinder ja auch mit, also dass wir selber aktiv werden.
Frau Glendner, viele Grüße nach Eisenach, an die Wartburg und wir müssen jetzt ein bisschen...
An meinen Sohn, der mir gerade geschrieben hat und der gesagt hat, Dad, du bist großartig. Vielen Dank für den beiden
anderen. Viele Grüße zurück an ihn.
Da konnte ich auch was weiter vermitteln. Also
viele Grüße zurück. Wenn schon die Erwachsenen sich oft überfordert fühlen von Krisen, von Krieg und Gewalt, von den Bildern, von den Nachrichten aus aller Welt, nicht nur wenn es um den Krieg gegen die Ukraine geht, auch der Nahostkrieg, aber natürlich auch die Klimakrise, viele Krisen, man hat den Eindruck, eine Krise folgt der nächste und die Kriege hören gar nicht mehr auf. Viele fühlen sich überfordert, aber wie ist es eigentlich bei Kindern und Jugendlichen? Wie erklären wir es ihnen? Wie reden wir darüber mit ihnen? Das ist unsere Frage. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. 0800 2254 2254. Wie kriegen wir es auch hin, tatsächlich vielleicht positive Nachrichten auszusenden in einer schwierigen Welt? Elisabeth Jü ruft uns an aus München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen?
Ja, also ich wollte einen positiven Aspekt reinbringen, wo ich denke, dass es auch wichtig ist, dass die Kinder nicht so überwältigt werden. Und ich hatte eben kürzlich zwei Gespräche mit älteren Freundinnen, die in den 60er Jahren den Charles de Gaulle erlebt haben, wie er nach München kam und eine viel beachtete Rede gehalten hat zur deutsch-französischen Freundschaft. Und ich finde, man sollte Kindern einfach auch positive Beispiele zeigen, ja, dass man sagt, ja, schaut euch an, wir waren immer verfeindet, viele, viele Jahrhunderte lang mit den Franzosen und wir haben uns versöhnt und das ist möglich. Und ich muss sagen, ich war damals, als sie das erzählt haben, auch unfassbar gerührt und also ich bin selber 55 Jahre alt und ich finde, das ist einfach so ein fantastisches Beispiel, dass es möglich ist, dass sich Völker versöhnen. Und so, dass man das eigentlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, ja, dass wir mit den Franzosen, also ich glaube heutige Kinder, aber ich glaube Kindern beizubringen, dass Versöhnung wichtig ist. Also auch vielleicht im Kleinen begonnen, ja, wenn man Streit hat mit Freundinnen und mit Freundinnen und wenn man das schafft, sich zu versöhnen und wieder zu verstehen. Also dass diese Erzählung eigentlich auch eine wichtige Erzählung ist, weil ja sonst eben das leicht passiert, wie wir Erwachsene auch überwältigt sind. Also finde ich, sollte man aufpassen, dass man Kindern nicht auch mit diesen vielen negativen Nachrichten überwältigt, ja, dass sie gar nicht mehr, also weil dann auch so viele Ängste geschürt werden. Und ich habe großen Respekt auch davor, vor dieser Generation, die das geschafft hat. Also diese Versöhnung herbeizuführen. Und überhaupt habe ich großen Respekt vor Menschen, die, auch wenn ihnen selbst Gewalt angetan wurde, das schaffen, für Frieden einzutreten und für Versöhnung. Also das war es eigentlich, was ich sagen wollte.
Das ist eine sehr schöne Botschaft.
Ja, Vorsicht, Frau Jü, das gefällt mir sehr gut. Einfach auch, sagen wir mal, den schlechten Nachrichten, die guten auch daneben zu stellen. Dass man sagt, wir können darauf gucken, das gibt's auch, können wir auch nicht weggucken. Aber es gibt auch gleichzeitig noch was anderes und da gucken wir auch hin. Das ist einfach super, ja.
Und am besten immer konkrete Beispiele auch parat haben, vielleicht zum Beispiel die deutsch-französische Versöhnung oder andere Dinge, dass man das an konkreten Dingen erzählt, ist das wichtig?
Auf jeden Fall ist das glaubwürdiger, ja, wenn man dann irgendwie sagt, Mensch, guck mal, wie haben die das denn gemacht? Und vielleicht auch, wie machen wir das denn mit Versöhnung? Auch wenn die Eltern sich streiten, ist das ja auch schön zu erleben für Kinder, dass die sich wieder versöhnen. Und wie versöhnen die sich? Also, dass die das auch mitbekommen. Das ist total gut und total wichtig und macht natürlich auch Hoffnung und bringt die Kinder auch in die Lage, aktiv zu werden. Ja? Es gibt irgendwie einen Weg.
Ja, es gibt ja auch so schöne Beispiele von dem Barenboim, der Musik macht mit Palästinensern und Israelis zusammen. Mhm. Also, dass man auch zeigt.
Das West Eastern Divan Orchestra, was er damit begründet hat.
Mhm. Genau, dass das möglich ist. Also,
absolut,
genau. Ja.
Elisabeth, vielen Dank für diese positive Botschaft.
Ich danke Ihnen auch für die schöne Sendung.
Und viele Grüße nach München. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und es ruft uns an Hassan aus Berlin, der gerne bei seinem Vornamen bleiben würde. Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen? Welche Erfahrungen machen Sie? Sie sind 25 Jahre alt, hat mir meine Kollegin schon verraten.
Genau.
Also noch richtig. Ziemlich jung. Ja.
Sie sind auch jung. Genau, also ich würde gerne meine Erfahrungen diesbezüglich.
Kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher ans Telefon.
Ist es besser jetzt gerade?
Ja, es ist besser.
Ja, vielen Dank. Also ich würde gerne meine Erfahrungen diesbezüglich sagen. Ich bin Hassan, komme aus Libyen. Ich habe auch Krieg in Libyen erlebt, als ich 12 Jahre alt war. Und bin ich jetzt gerade in Deutschland, um zu studieren. Ich studiere jetzt gerade Medizin. Und mich würde interessieren, wie das auf Kinder beeinflusst werden, Kriegserfahrung oder Depression. Und wie man das dagegen machen kann als Eltern oder als Erwachsene. Mich würde sehr interessieren, auch nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand, dass eine erhebliche Vorbelastung zu einer Depression wesentlich beiträgt. Das heißt, sie konnte auch von Genen weitergeleitet werden oder vererbt werden. Mich würde interessieren, auch als junger Mann, der in Deutschland wohnt, weil Deutschland oder die Deutschen haben auch wesentlich verschiedene Kriege erlebt. Und man sagt auch von der deutschen Mentalität, hat den Krieg damals, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, auf die Gesellschaft irgendwie beeinflusst? Würde ich sehr interessieren, so fast zu fragen.
Ich reiche das mal in die Runde. Ich weiß nicht, inwieweit Elisabeth Raffauf mich gut Sie das beantworten können, aber es geht, glaube ich, auch um die Frage, wie vielleicht Gewalterfahrungen über Generationen hinweg auch weitergegeben werden, inwieweit sie sich vielleicht auch einschreiben in eine Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall ist es natürlich so, dass solche Erfahrungen, die wir machen als Kinder, dass die uns begleiten. Das ist dann ein Teil unseres Lebens. Man hat ja jetzt zum Beispiel beim Zweiten Weltkrieg, hat man ja oft gehört, die Opas, die reden da irgendwie ganz wenig nur drüber, die Omas und Opas, was sie erlebt haben. Und das ist ja eigentlich irgendwann der Schlüssel, dass man darüber reden kann und das teilen kann. Und das wirkt natürlich unterschiedlich auf die Menschen, aber man kann sicher sein, je mehr die Menschen erlebt haben und je schlimmere Erfahrungen, desto mehr brennt sich das ein. Und desto wichtiger ist es, dass irgendwann eine Brücke gebaut wird. Wie kann man auch darüber reden und dem so einen Platz geben? Also es hat eine Wirkung und es hat eine Wirkung über das ganze Leben. Und natürlich auch spüren die Kinder, Mensch, der Papa redet so wenig. Oder manchmal ist er so grundlos aggressiv oder so grundlos traurig. Und ich verstehe das gar nicht. Und das hat natürlich häufig auch mit dem zu tun, was er erlebt hat oder was sie erlebt hat. Und er kann es selber gar nicht formulieren und wir als Nachkommen können es auch gar nicht so richtig verstehen. Und oft hat es aber damit zu tun.
Wie sind Sie selber mit Ihren Erfahrungen umgegangen oder gehen damit um, Hassan?
Genau, also damals haben auch versucht, irgendwie meine Eltern und auch meine, dass wir durch den Krieg auch schaffen, dass wir einen sicheren Raum miteinander darstellen können und einfach reden und auch Ängste und Sorge auszusprechen in einem sehr sicheren Raum miteinander, das hat sehr geholfen halt einfach. Ja. Also das ist quasi Schicksal, man hat das gar nichts, man kann nicht dafür machen, alles individuell, sondern kann man mit Familie oder mit Angehörigen aussprechen und das beschreiben, das hilft tatsächlich sehr.
Also Sie haben gesprochen, viel gesprochen, auch mit Ihren Eltern und mit Familienmitgliedern über Ihre Kriegs- und Gewalterfahrungen?
Genau, richtig. Das einfach aussprechen und erzählen, was man, ihm geht oder ihr geht, das hilft tatsächlich sehr. Ja.
Ich habe für dieses Kinderbuch, was ich gemacht habe, mit ukrainischen, syrischen und afghanischen Flüchtlingskindern gesprochen. Und das war sehr unterschiedlich. Die ukrainischen, da stellte sich raus, die sind noch nie gefragt worden. Die waren ganz berührt, dass sie überhaupt gefragt wurden, weil die Erwachsenen so mit sich beschäftigt waren. Und bei den Syrischen war es so, die redeten in der Familie viel darüber. Wir haben das Gespräch angefangen und dann sagte die Mutter, wir haben jetzt noch mal gestern Revue passieren lassen, durch wie viele Länder sind wir eigentlich geflohen. Wir sind durch 5 Länder gekommen, das wussten die Kinder und die sprachen mit ihren Eltern darüber. Und nachdem wir dann gesprochen hatten und ich ihnen Fragen gestellt hatte, was sie auch bewegt, was für sie Krieg bedeutet, wovor sie Angst haben, was Frieden für sie bedeutet, dann habe ich hinterher gefragt, wie war es denn für euch, darüber zu sprechen? Und dann haben die gesagt, das war so entlastend.
Ich glaube, das Gespräch ist einfach wahnsinnig wichtig. Wie ist es, haben Sie das Gefühl, Hassan, dass das aufgearbeitet ist, auch für Sie? Können Sie sich heute auch innerlich frei bewegen?
Auf jeden Fall, Krieg oder Belastung oder in der Vergangenheit kann man nicht einfach wegnehmen. Das ist eine Sache, die vielleicht jahrelang bleiben kann. Und da kann man das richtig nicht einfach therapieren, glaube ich, meiner Meinung nach. Und was man daraus machen kann, einfach was von negativer Aspekte zu einer positiven Aspekte, einfach Hoffnung und und einfach aussprechen, das hilft tatsächlich sehr, genau. Und mich auch würde interessieren, wie meine Kinder dann später, also ich hab keine Kinder, sondern also angebliche Kinder dann später, wie sie jetzt das sehen, weil meiner Meinung nach und auch nach wissenschaftlicher Zustand, dass das irgendwie vererbt werden. Also man hat jetzt keine Symptome, also würde ich sagen, ich habe keine Schlafstörung oder Ängste oder so, wo ich jetzt quasi auch, oder Depression. Natürlich, vielleicht konnten auch immer noch in meinen Genen das irgendwie Depression oder Vorbelastung irgendwie dargestellt. Und wie das später bei meinen Kindern quasi aussieht, das kann ich
ja, die wollen garantiert nicht sagen, ja. Die wollen garantiert ihre Geschichte hören. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihre Kinder später ihre Geschichte hören wollen, wie sie aus Libyen weggegangen sind, wie sie geflohen sind. Und wie sie in Deutschland angekommen sind. Davon können wir mal fest ausgehen.
Ne? Ja, und ob das die Gene sind oder das, was die Kinder dann die Umwelt, darüber streiten sich ja die Gelehrten. Aber man kann sicher sein, dass die Kinder mitkriegen, auch wie es einem geht und was einen berührt oder wie in welcher Stimmung man sich befindet. Und natürlich auch, wie man mit solchen Geschichten umgeht. Und Sie haben natürlich recht, das gehört zu ihrem Leben dazu. Das braucht einen Platz. Und wann die Kinder in welcher Form dann darüber etwas erfahren, das hängt ja davon ab, wie alt sind die, wie interessiert sind die. Aber die Erfahrung zu haben, man kann darüber sprechen und man kann auch damit leben, das ist für die Kinder auch eine gute Nachricht.
Hassan, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wir bleiben beim Vornamen, Sie haben sich das gewünscht, und wünsche noch sehr viel Erfolg mit Ihrem Medizinstudium.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Und
danke.
Ich wünsche mir, dass eine sehr friedliche Welt jetzt quasi zustande kommt. Ja.
Das, vielen Dank. Das hoffen wir. Dankeschön. Dankeschön.
Tschüss.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und die hat auch gewählt aus dem schönen Bad Nauheim. Bärbel Behrens, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich verfolge mit großem Interesse Ihre Sendung, weil ich unterrichte in einer Gesamtschule mit vielen Nicht-Deutschen, auch Nicht-Christen. Und tatsächlich habe ich sehr schnell dieses Thema aufgegriffen und habe versucht, gerade jetzt im Nahostkonflikt die Hintergründe geschichtlich aufzuarbeiten. Also ich habe ein Neutralitätsgebot zu beachten und das, denke ich, ist auch eine sehr sinnvolle Sache. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder dafür sehr dankbar sind. Also tatsächlich, es kommt nicht so oft vor, dass Kinder nach einer Stunde zu einem kommen und sagen, Frau Behrens, vielen Dank. Das war gut, dass Sie es aufgegriffen haben und dass Sie auch den Mut hatten, das von sich aus aufzugreifen.
Mhm. Aber gleichzeitig haben Sie ja offenbar, wie Sie gesagt haben, mit Kindern zu tun, mit verschiedenen Hintergründen,
ja,
ne?
Ja, ja, genau. Aber genau das ist auch wichtig gewesen. Gerade also auch Muslime sind hinterher zu mir gekommen und gesagt, ja, danke. Mhm. Weil sie eben von zu Hause auch natürlich auch nicht die geschichtlichen Hintergründe kennen, also von der Gründung Israels angefangen und ein bisschen auch in die Anfänge des Judentums gegangen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man das sehr, sehr sachlich aufführt, dass die Hintergründe dann besser verständlich werden.
Also Sie haben das historisch sozusagen, Sie haben die Geschichte versucht zu...
Ich habe versucht, die Geschichte zu erklären und damit ist eben auch vieles klarer geworden. Und gerade die muslimischen Kinder gesagt, ja, aber in Deutschland wird so viel einseitig nur pro-jüdisch in den Medien erzählt. Und dann sage ich, ja, wir haben aufgrund des Holocaust haben wir eine moralische Verpflichtung. Und das ist auch in Ordnung so. Aber diese Zusammenhänge waren vielen Kindern nicht klar. Mhm. Und ich glaube auch, dass vielen Eltern das nicht so ganz klar ist oder das zumindest nicht ganz so klar kommunizieren können.
Ich habe letztens einen Lehrer gehört, der hat gesagt, er spricht schon immer mit den Kindern über die Religion. Und dann guckt er über die unterschiedlichen Religionen. Und dann guckt er mit den Kindern, was ist denn eigentlich das Gemeinsame?
Richtig,
was ist das Verbindende?
Das habe ich auch. Ich meine, ich unterrichte gerne Religion. Und die Dreibuchreligion, Abraham, das verbindende Glied, das kommt immer wieder zur Sprache. Und das können die Kinder eben auch nicht oder die wenigsten von zu Hause wissen. Ganz wenige bringen dieses Wissen von zu Hause mit. Aber dieses Wissen ist meinen Augen auch Aufgabe der Schule.
Das ist so ein schönes, positives Beispiel, was Sie da gerade erzählen, weil man hört ja eigentlich auch viele negative Beispiele, gerade an Schulen, wo viele Kinder mit gemischtem Hintergrund auch unterwegs sind, gerade jetzt angesichts des Nahostkrieges, dass da heftigste Konflikte ausbrechen, auch auf dem Schulhof und dass viele Lehrer, Lehrerinnen sich überfordert fühlen. Bei Ihnen offenbar nicht?
Also ich bin nur eine ältere Generation ja, tatsächlich sagen die Kinder, auch tatsächlich gesagt, Frau Birns, gut, dass Sie sich nicht gedrückt haben um dieses Thema. Das erkennen Sie durchaus an. Sie wissen auch, dass ich ein Neutralitätsgebot einzuhalten habe. Wer es noch nicht weiß, dem sage ich das dann nochmal. Es tut den Kindern gut, darüber zu reden. Aber ganz allgemein, um auf ein bisschen vorherige Themen in ihre Sendung zu kommen, dass Eltern mit ihren Kindern über diese Probleme reden, ist leider sehr bildungsabhängig.
Und oft reden sie vielleicht etwas völlig anderes als das, was sie von den Lehrern hören. Also das ist ja auch ein gewisser Konflikt vielleicht.
Ganz klar. Ja. Denn die ganz klar haben also viele Eltern eben auch schon von ihrer Herkunft her eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ganz klarer Fall. Ja, ich bin immer sehr für, ich sage immer, Perspektivwechsel ist angesagt.
Gar nicht so einfach, Michael. Super. Gurt, oder? Ja. Also ich meine, es klingt natürlich gut, Perspektivwechsel, aber weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass die Eltern ja so prägend sind, so wichtig sind. Und dann haben wir die Lehrerin, die etwas völlig anderes erzählt. Also wie geht man da als Kind damit um?
Ja, möchte ich Ihnen ein bisschen widersprechen, weil, wie gesagt, es gibt Eltern, die sehr prägend sind. Klar, gut, Eltern sind immer prägend, aber viele Eltern aus so ein bisschen bildungsferneren Familien, da wird über dieses Thema eigentlich nicht gesprochen, bestenfalls.
Oder eben doch
sehr,
anders. Also,
plakativ. Sehr plakativ und nicht erklärend.
Ja, was machen die Kinder damit?
Vielleicht wäre es ja auch noch eine...
Ich habe auch Glück, mich zu haben.
Können nicht alle zu Ihnen kommen.
Auf jeden Fall ein positiver Faktor. Vielleicht wird es sich auch lohnen, da einfach gemeinsam mal die Informationsquellen sich anzugucken, auf die sich die Kinder dann beziehen oder die sie kennen und über die sie quasi ihre Narrative erfahren. Also wirklich auch mal hinzugucken, was hören sie da zum Beispiel bei TikTok oder oder Instagram oder YouTube. Was kriegen Sie da mit und inwiefern sind Sie da auch in so einer bestimmten Blase vielleicht oder in bestimmte Perspektive?
Aber wer holt Sie da raus aus dieser
Blase?
Also das ist ja die Frage. Eltern? Kann das die Schule?
Ja.
Wer tut das? Glaubwürdig.
Ich denke, im Optimalfall läuft so wie in dem Beispiel jetzt, dass eben zum Beispiel in der Schule das Thema offensiv auch angegangen wird und man sich auch gemeinsam mal anguckt, okay, welche Informationen gibt es da, was ist, wie glaubwürdig oder wie sind auch bestimmte Interessen vielleicht damit verknüpft oder Perspektiven, wie kann man das so ein bisschen auseinanderdröseln. Bei den Eltern ist natürlich, wie wir vorhin ja auch gesagt haben, diese Vorbildfunktion, also dass man selber auch kritisch umgeht vielleicht mit Informationen, die nicht seriös sind oder wo man versucht, sich auch nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Also so eine grundsätzliche Strategie ist ja, dass man sich eben mehrere Quellen sucht und das eben.
Aber das ist eine ideale Welt, glaube ich, ne?
Genau.
Also ich meine, es gibt natürlich auch viele Eltern, die eben politisch recht einseitig sind, die ihr versuchen auch ihr Kind oder Jugendlichen eben in eine Richtung zu ziehen. Das ist ja die Realität millionenfach hierzulande. Und dann kommen die Kinder und Jugendlichen in die Schule und erleben vielleicht ein differenzierteres Bild oder ein anderes Bild und kommen in Konflikte, oder?
Das klar. Entschuldigung.
Rauf, bitte.
Ja, das ist genau so. Und deshalb ist es natürlich, für die Schule ist das ein totaler Spagat. Und die Frage ist, inwieweit gelingt es der Schule, auch die Eltern in irgendeiner Weise anzusprechen? Weil die Kinder natürlich im Konflikt sind. Und wenn man die Eltern mit ins Boot holen kann, was oft, je älter die Kinder sind, auch natürlich oft schwieriger wird oder gar nicht möglich ist. Aber der Versuch wäre total wichtig, um eben für die Kinder diesen Konflikt zu vermeiden und den Eltern auch zu sagen, wir sprechen da auf diese Weise drüber und wir machen vielleicht auch mal einen Elternabend oder auf irgendeine Weise. Wir wollen nicht gegen sie sprechen, sondern wir wollen einfach so den Blick weiten. Also wie kann man auch die Eltern in irgendeiner Weise mitnehmen?
Frau Behrens, passiert das da bei Ihnen in der Schule? Mit den Eltern?
Bei uns noch passiert, was also gerade besprochen worden ist auf einer Konferenz, ist, dass unsere Theologen, unsere Seelsorger ein Board einrichten wollen, wo Kinder mit ihren Sorgen hinkommen können. Das hatten wir schon mal.
Aber gemacht. Die Ansprache der Eltern?
Dass Nein, sie die Eltern? Nee. Ansprache der Eltern ist eigentlich nicht gegeben, wobei das Interesse vieler Eltern eigentlich auch leider nicht mehr da ist, was so ihre Kinder, das ist von Schule zu Schule sehr unterschiedlich und das ist wiederum auch sehr bildungsabhängig. Also im Gymnasium ist das Interesse vieler Eltern sehr viel größer als am anderen Ende bei den Hauptschulen. Da ist es leider so.
Behrens, ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderung. Viele Grüße, viel Erfolg noch mit Ihrer so wichtigen Arbeit und viele Grüße nach Bad Nauheim. Und wir bleiben noch in der Schule und gehen zu Manuela Ittner aus Heidenheim. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind Imso-Lehrerin.
Ja. Ja, genau. Ich habe das auch schon ganz aufmerksam verfolgt. Und ich muss jetzt gerade überlegen, wo ich jetzt ansetze. Also eigentlich sind für mich immer der Ansatzpunkt, sind für mich die Kinder und die Schüler, die bei mir im Unterricht sitzen. Und es ist in den letzten Jahren schon schwieriger geworden, politische Themen zu behandeln, weil man einfach merkt, dass bestimmt der Background einfach fehlt. Und da denke ich dann, es ist sinnvoll, wirklich diese Themen im Unterricht aufzugreifen, wenn sich das anbietet. Also ob Krieg, Sterbehilfe oder Transgender-Problematik, dass es einfach schon sinnvoll ist, dann diese Themen direkt mit den Schülern im Unterricht zu betrachten. Und es gibt ja da auch diverse Medien, die man nutzen kann, wie zum Beispiel mein Lieblingsformat ist 13 Fragen. Ich denke, dass Sie das kennen, oder? Also
Erzählen Sie uns davon. Ja.
Es wird immer eine provokante Frage gestellt, also zum Beispiel soll die Strafmündigkeit
Das ist ein Format vom ZDF, soweit ich weiß, ne?
Genau, in der dann praktisch drei Personen jeweils für Pro und Contra sprechen, die aus unterschiedlichen kulturellen Herkünften kommen, unterschiedliche Vergangenheiten haben, unterschiedliche Berufe haben. Also
die bewegen sich dann so im Raum.
Die bewegen sich im Raum, die bekommen 13 Fragen zu diesem Thema gestellt und darüber bekommt man einen guten Einblick über, sage ich mal, so emotionale Perspektiven der Personen. Also wie fühlen sie sich zu dem Thema? Welchen persönlichen Hintergrund haben sie dazu? Und wie ist das Ganze dann jetzt zum Beispiel im Rechtsstaat eingebunden? Und darüber baut sich das praktisch so stückweise auf, dass halt auch Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht so den Zugang haben zu diesen Themen, über diese emotionale Geschichte, über den persönlichen Hintergrund dann so langsam mitgenommen werden, eben zu dieser gesellschaftlichen Anbindung. Wo liegt jetzt das gesellschaftliche Problem? Und ich finde, dass man dann darüber dann ganz gut ins Gespräch kommt und die Kinder und Jugendlichen darüber dann einen Perspektivwechsel erhalten können.
Also möglichst persönlich. Persönlich ansprechen. Möglichst persönlich ansprechen. So wenig abstrakt wie möglich.
Und dass man sie einfach dort abholt, wo sie stehen, und ihnen das nicht übel nimmt, wenn sie jetzt eben keine Tagesschau geguckt haben, keine Tageszeitung gelesen haben. Es gibt auch so viele Erwachsene, die das nicht mitbringen. Und ich denke, das kann man den Kindern nicht zum Vorwurf machen, sondern ich versuche trotzdem immer das Gefühl zu vermitteln, dass sie einfach richtig sind, so wie sie sind. Und dass wir jetzt einfach diesen Weg in die Politik gemeinsam gehen und dann uns diesem Thema gemeinsam nähern.
Erleben Sie ja manchmal super. Konflikte dann? Bitte, Entschuldigung.
Ja, ich habe vor allem dieses Stichwort Perspektivwechsel. Das finde ich super, wenn das gelingt, dass man einfach mal sozusagen 1000 Schritte in den Mokassins des anderen laufen kann. Also, dass man einfach mal gucken, wie geht's denn den anderen? Erstmal wertfrei, offen gucken. Und wenn das gelingt, auch mit Kindern diesen Weg zu gehen, ist das natürlich toll.
Was sich da in dem Sinne natürlich auch noch wahnsinnig gut anbietet, ist der Wettbewerb Jugend debattiert, der jährlich stattfindet und an dem sich Schulen beteiligen können, der auch eben darauf abzielt, dass Schüler unterschiedliche Perspektiven einnehmen müssen. Also sie bekommen eine Fragestellung gestellt und müssen dann auch mal von der Perspektive heraus argumentieren, die sie vielleicht vorher nicht vertreten hätten. Und das macht den Schülern so viel Spaß.
Super.
Das finde ich auch persönlich.
Ich mache auch jetzt schon mit den Fünftklässlern und die sind so aktiv dabei. Und ich hoffe, dass einfach so diese Ansätze, dass sich das durchzieht dann irgendwie bis ins Erwachsenenalter, dass man einfach Spaß daran hat, sich auch mit diesen ernsten Themen zu beschäftigen. Auch wenn es Spaß natürlich jetzt da der falsche Begriff ist, aber dass es einfach Sinn macht und man sich selber dadurch weiterentwickelt, wenn man eben diese andere Perspektive einnimmt.
Und die andere Perspektive einzunehmen. Ich glaube, das ist überhaupt eine sehr gute Schule, wenn man so will, für das erweiterte Denken, was wir Journalistinnen und Journalisten ja auch immer wieder versuchen, wenn wir zum Beispiel Interviews führen, dass wir immer versuchen, die andere Perspektive einzunehmen, um einfach auch mehr rauszukriegen aus dem Gesprächspartner. Das könnte, glaube ich, ein gutes Modell sein, ne, Herr Gurt, oder? Dass man Kinder und Jugendliche auch dazu animiert, zu sagen, so, jetzt versuch doch mal, dich in die andere Position hineinzuversetzen. Und schon,
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und da können natürlich auch so Medienprojekte ein ganz guter Ansatzpunkt sein, dass man eben beispielsweise die Kinder und Jugendlichen anregt, mal selber einen Podcast oder einen Clip, einen TikTok-Clip oder was auch immer zu produzieren, genau zu ja, kontroversen Themen oder politischen Themen oder auch Dingen, die sie einfach aus ihrer Lebenswirklichkeit raus interessieren, damit sie auch mal ein Gefühl dafür bekommen, dass man eben Medien auch aktiv einsetzen kann, um sich zu artikulieren, um seine eigene Perspektive und Meinung in die Gesellschaft zu tragen, sozusagen. Das kann ja erstmal im Kleinen sein, zum Beispiel in einem Schulprojekt oder in einem Filmgruppe, die sich da zusammentut, um das auch ja in so ein bisschen ins Bewusstsein zu bringen. Ich kann auch selber meine Sichtweise und Perspektive zeigen.
Also selber auch Inhalte produzieren für Social Media. Das ist ja vielleicht auch ein gutes Modell, um einfach aktiv auch zu bleiben als Kind, als Jugendlicher und dort teilzuhaben an der Debatte. Manuela Ittner, ich danke Ihnen sehr. Wünsche noch viel Erfolg mit Ihrer so wichtigen Arbeit und viele Grüße ins schöne Heidenheim.
Danke, tschüss.
Und schönes Wochenende. Und tschüss. Und wir gehen nach Hannover zu Jean Ventisink. Ich habe es richtig ausgesprochen.
Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Nicht ganz Gian Venticinque.
Okay, die italienische Fassung, alles klar. Gut.
Ja, genau. ich versuche auch gerade so für mich einen Punkt zu fassen, wo ich ansetze. Ich bin Erzieher im Kita-Bereich, 3 bis 6 Jahre. Und man merkt, es ist immer wieder ein Thema, dass für die Kinder aufkommt, ne? Vor allem seit der Ukraine. Und es wurden schon viele Dinge auch gesagt, die sehr richtig sind. Wir versuchen die Kinder immer dort abzuholen, wo sie einmal stehen, und dürfen da unseren Erziehungsauftrag nicht vergessen, Kinder altersgemäß zu gemeinschaftsfähigen, selbstständigen Persönlichkeiten zu fördern und zu entwickeln und zu begleiten. Na, und dieses altersgemäß, das finde ich immer extrem wichtig.
Aber gerade im Vorschulbereich ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne? Es ist gerade fast sogar, könnte ich mir vorstellen, schwieriger, als wenn die Kinder noch ein bisschen älter sind, oder? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie da?
Wir stehen vor der Herausforderung, eben die Kinder, da haben Sie total recht, sie eben nicht zu überfordern mit der Informationsflut, die es heutzutage gibt. Ne? Ich muss dazu sagen, ich spreche aus einer sehr heterogenen Gesellschaft heraus. Ich habe zum Großteil Kinder, die aus sehr bildungsnahen Haushalten kommen. Da werden solche Themen zu Hause besprochen. Sie hören die Sendung mit der Maus am Sonntag und haben da ihre Berührungspunkte. Und es ist immer dieses Thema, ne? Es interessiert sie grundsätzlich, und es geht für die Kinder in erster Linie eher um das Interesse an der Information und um das Interesse an den Geschehnissen, die da sind.
Und welche Fragen kommen da zum Beispiel im Moment? Also Nahostkrieg zum Beispiel Thema, oder Krieg gegen die Ukraine oder Klimakrise, ist das, beschäftigt die Kinder schon das in dem Alter?
Das beschäftigt die Kinder sehr stark, ne? Weil wir es, also für uns ist immer wichtig, wir machen es zum Thema, wenn es Thema für die Kinder ist. Und auch nur dann machen wir es zum Thema. Wenn wir mit den Kindern zum Beispiel draußen unterwegs sind, dann spreche ich die Kinder nicht auf die Stolpersteine an, die wir überall sehen, von den vielen Menschen, die gestorben sind in der NS-Zeit. Aber wenn mich ein Kind jetzt ansprechen würde auf das Thema, dann muss ich das aufgreifen, weil das Kind hat nun mal ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Und
wie machen Sie das in dem Fall zum Beispiel?
Also wenn mich jetzt ein Kind darauf ansprechen würde, was ist das für ein Stein, was steht da drauf, dann würde ich ihn erstmal an sich vorlesen. Und dann ist halt die Frage, ne, was kommt als nächstes? Das ist dann immer sehr situativ. Was kommt als nächstes darauf? Ja, und warum ist denn dieser Stein eigentlich hier auf dem Boden? Mhm. Ja, es gab mal eine Zeit, eine sehr schlimme Zeit hier bei uns, wo böse Menschen, ich versuche das mal eben auch auf die Sprache runterzubrechen, die Kinder auch verstehen. Das ist nämlich die Schwierigkeit an diesem Beruf oft, es so runterzubrechen, dass die Kinder es auch verstehen können. Ne, man hat halt nur mal 3- bis 6-Jährige, das heißt, da ist auch ein enormer Entwicklungsschritt dazwischen irgendwo. Und meine Pflicht ist es ja, alle Kinder abzuholen. Und dann würde ich eben darauf eingehen und sagen, hier gab es mal viele böse Menschen, die hier die Chefs des Landes waren und die wirklich böse Dinge getan haben. Und da mussten viele Menschen sterben. Und für mich ist immer ein guter Anhaltspunkt, dass ich das dann auch auf meine eigene Lebenswelt beziehe, weil das ist das, was die Kinder kennen. Ich als homosexueller Mann kann dann oft eben, die Kinder wissen das und kann dann eben sagen, ja, diese Menschen waren zum Beispiel dagegen, dass ich so lebe, wie ich lebe. Und dass ich gerne einen Mann heiraten möchte und das nicht. Und das sind die Anknüpfpunkte, wo die Kinder etwas mit anfangen können. Und dann kann man eben weitergehen. Ne? Die Kinder versuchen das dann oft mit ihrer eigenen Lebensrealität zu verbinden und nennen dann eben Beispiele und sagen zum Beispiel, ja stimmt, mein Onkel, der ist ja auch mit einem Mann zusammen, das hätte den ja auch betroffen. Das ist ja richtig schlimm.
Und so lässt sich das dann ja auf der persönlichen Ebene einfach auch gut erzählen, ne?
Genau, ja. Es ist einfach greifbarer für die Kinder. Und so kommt man immer schön auch von Höchstchen auf Stöckchen. Also ich merke, dass, ja, das ist so ein Spruch, ich liebe den, weil wenn ich mich zu sehr in ein Thema vertiefe, dann merke ich oft, dass ich die Kinder so ein bisschen auch verliere, weil sie greifen immer wieder verschiedene Schlagwörter auf, und so kann es dann halt eben sein, dass man von dem Thema Stolperstein plötzlich zu etwas ganz anderem kommt.
Und das ist dann ja auch okay.
Und das ist dann auch okay, weil es ist nun mal das, was die Kinder interessiert. Wenn jetzt ein Kind mich fragen würde, das ist vor allem beim Thema Ukraine, da haben wir uns lange Gedanken in unserem Team gemacht, wie gehen wir damit um, wie greifen wir das auf? Und dann eben in erster Linie, gut, wir greifen es nur auf, wenn die Kinder uns fragen, was ist da los und was ist da passiert? Und wenn die Frage kommt, also grundsätzlich bin ich der Haltung, Kinder haben ein Recht auf die Wahrheit und das altersgemäß. Jetzt werde ich mich aber ein bisschen widersprechen, weil wenn die Frage kommt, ich wiederhole mich, ich bin nun mal im Altersbereich 3 bis 6 unterwegs. Wenn jetzt die Frage kommen würde, kann das zu uns kommen? Das ist ja immer auch dieser Punkt. Ne? Würde es mich persönlich auch betreffen, dann würde ich zum Kind immer sagen, nein. Das kann hier nicht herkommen, wir sind hier in Sicherheit. Weil da für mich dann auch wieder dieser Punkt wichtiger ist, Sicherheit für die Kinder zu vermitteln. Und zu sagen, du bist hier sicher und wir sind hier sicher und uns geht es hier gut. Es ist schlimm, dass es anderen Menschen nicht so geht, aber uns geht es nun mal gut.
Jean Venticinque, jetzt habe ich Ihren Namen auch richtig. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja.
Ich danke
wünsche noch viel Erfolg und viele gute Gespräche mit Ihren Kindern.
Ja, danke schön. Ja. Ich wünsche auch noch einen schönen
danke.
Samstag.
Danke schön. Ja. Viele Grüße nach Hannover. Danke. Diese Sendung können Sie natürlich jederzeit hören unter deutschlandfunkkultur.de oder in unserem Podcast-Feed im Gespräch in Ruhe das Ganze nochmal anhören. Gerne auch weiterleiten an Interessierte. Da freuen wir uns ja. Elisabeth Raffauf, Psychologin, Autorin des Buches Wann ist endlich Frieden? Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und Michael Gurt, Medienpädagoge vom Institut für Medienpädagogik in München, ein Mann, der das Portal Flimmo betreut. Also ich glaube, das können wir hier uneingeschränkt empfehlen. Ein Portal, was eben verschiedene Medieninhalte durchforstet nach ihrer Kinder- und Jugendlich-Tauglichkeit, so würde ich es mal formulieren. Danke auch für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ebenso.